Warum Jesus? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ein Hörbuch von Hans Leubel. Was muss ich tun, damit ich errettet werde? Ich gebe zu, das ist eine etwas ungewöhnliche Frage. Man könnte die Frage auch so formulieren: Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Haben Sie sich diese Frage auch schon gestellt? Oder so? War ich gut genug, um in den Himmel zu kommen und das ewige Leben zu erlangen, wenn ich einmal sterben werde? Die Illusion, gut genug für den Himmel zu sein, oder die guten Taten wiegen die schlechten auf, muss ich Ihnen leider gleich am Anfang zunichte machen. Es würde einfach nicht reichen. Leider nicht. Viele verdrängen diese Fragen oder verschieben sie in die Zukunft, weil sie keine befriedigende Antwort kennen und ihnen dieses Thema unangenehm ist. Manchmal verlassen sie sich auf die Gebete des Pfarrers bei ihrer Beerdigung oder auf ihre Mitgliedschaft in einer Kirche. Wieder andere Menschen denken sich einfach: Ich werde dann schon sehen, was passiert und wohin ich komme. So genau kann man das nicht sagen. Vielleicht ist ja mit dem Tod einfach alles aus. Oder sie meinen, es kommen alle in den Himmel, nur die ganz Bösen nicht. All diese unpräzisen Vorstellungen können aber zu einem bösen Erwachen führen. Deshalb behandle ich das Thema, was muss ich tun, um gerettet zu werden, anhand der Schriften des Neuen Testaments der Bibel. Was muss ich nun tatsächlich tun, um gerettet zu werden und das ewige Leben in der Herrlichkeit des Himmels zu erlangen? Dazu sehen wir uns die Berichte und Predigten der ersten Jünger Jesu und der Apostel an. Ein Gefängniswärter in der Stadt Philippi, der den Apostel Paulus und seinen Begleiter Silas im Gefängnis bewachte, stellte genau diese Frage, nachdem Gott durch ein Beben die Gefängnistüren geöffnet und ihre Fesseln gelöst hatte. Diese Begebenheit können Sie in der Apostelgeschichte nachlesen. Apostelgeschichte 16, 30 bis 34. Und er führte sie, Paulus und Silas, heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus, du und deine ganze Familie. Und sie redeten das Wort des Herrn, das Evangelium vom Kreuz Jesu, zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sie taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte: An Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus, das heißt mit seiner ganzen Familie. So eine einfache, aber weitreichende und schwerwiegende Frage. Da erwartet man doch eine lange, theologisch ausgearbeitete Antwort mit vielen Bedingungen, Forderungen und Geboten. Aber nein, es gab eine kurze, knackige und präzise Antwort. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Ein Aufschrei. Nein, nein, so einfach ist das nicht. Was ist mit den 10 Geboten und der Buße von den Sünden und das ernsthafte Bereuen? Und was ist mit den guten Werken? Nein, so einfach kann das doch nicht sein. Doch, genauso einfach ist das. Der Glaube an Jesus genügt, weil Jesus der Erlöser der Menschen, der Retter der Welt ist, weil er am Kreuz für die Sünden der Menschen mit seinem Tod, mit der Opferung seines sündlosen Fleisches und Blutes bezahlt hat. Es ist vollbracht, waren seine letzten Worte, als er am Kreuz hing. Was ist vollbracht? Die Erlösung der Menschen von der Sünde und deren Folgen. Gott hat seine Liebe zu den Menschen bewiesen, indem er seinen eigenen, einzigen, geliebten Sohn als Opfer für die sündigen Menschen dem Tod am Kreuz preisgab. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das Erlösungswerk ist am Kreuz vollbracht worden. Damit es aber für sie wirksam werden kann, ist ihr Glaube notwendig. Die Informationen aus diesem Buch werden Glauben in ihnen erzeugen. Wenn sie dann auf diesen Glauben reagieren und den Namen des Herrn Jesus anrufen werden, wird ihre Errettung rechtskräftig. Genauso, wie es Petrus den Juden sagte. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, wird errettet werden. Warum muss ich überhaupt errettet werden? Wir Menschen stammen ja nicht vom Affen ab. Das ist auch nur eine Theorie, die man glauben kann oder auch nicht. Sondern von Adam und Eva, den ersten Menschen, die vom allmächtigen Gott geschaffen wurden. Die beiden hatten damals ewiges Leben und einen herrlichen, vollkommenen Lebensraum im Paradies. Sie hatten immer Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer Gott. Alles war in perfekter Harmonie, bis zu dem Tag, an dem sie auf die List des Teufels hereingefallen sind. Sie gehorchten Gottes Anweisung nicht. Sie sündigten und wurden dadurch von der innigen Gemeinschaft mit Gott getrennt. Die Sünde verursachte die Trennung vom Lebensstrom Gottes. Sie gerieten unter einen Fluch und unter die Herrschaft Satans. Schon bei ihren Kindern Kain und Abel gab es Mord und Totschlag. Wir sehen, dass die Folgen der Sünde, der Fluch, alles Böse und der Tod an alle ihre Nachkommen weitervererbt wurde. Das ist die sogenannte Erbsünde. Vergleiche Römerbrief Kapitel 5, 12 bis 19. Die ganze Schöpfung liegt seitdem unter diesem Fluch. Das zeigt sich an all den schlechten Vorkommnissen in der Welt. Der tägliche Überlebenskampf spiegelt sich in Streitereien, Betrügereien, Korruption, Mord und Totschlag, Kriegen, sexuellen Perversionen, Missbrauch, Krankheiten, Seuchen, Hungersnöten und so weiter wieder. Die Antwort Gottes auf diese Zustände war und ist sein geliebter Sohn Jesus. Ihn als Sündopfer zu geben, stellvertretend für die sündigen Menschen. Er sollte die Strafe und den Fluch wegen den Sünden der ganzen Welt auf sich nehmen, obwohl er selbst weder gesündigt hatte, noch die Erbsünde Adams in sich trug. Ist das nicht ein extremer Akt der Liebe zu den Menschen? Würden Sie Ihr Kind für einen Verbrecher opfern? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Gott hat es getan. Und er tat es auch für Sie, weil er Sie liebt. 2. Korintherbrief 5, Vers 21. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unsere Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Er wurde buchstäblich für uns zur Sünde gemacht. Er trug die Sünde der Welt an seinem Körper und starb deswegen am Kreuz. Damit hat er die Sünde total gesühnt. Aufgrund dessen steht heute Gnade für die Menschheit zur Verfügung. Johannes der Täufer, der ein Prophet war, sagte, als er Jesus zu sich kommen sah, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes Evangelium 1, Vers 29. Er sprach deshalb von einem Lamm, weil die Juden im Alten Bund symbolisch ein Lamm zur Vergebung ihrer Sünden opfern mussten. Zum Errichten des neuen Bundes hat Gott nun sein Opferlamm gebracht, seinen eigenen Sohn, der Mensch geworden war. Einen sündlosen Menschen für alle Sünder. Das ist das Evangelium der Gnade. Selbsterlösung durch gute Werke? Wenn ein Mensch denkt, er könne sich selbst erlösen und den Zugang zum Himmelreich mit seinen guten Werken verdienen, dann ist er unweigerlich zum Scheitern verurteilt. Da müsste er Zeit seines Lebens das ganze Gesetz des Moses und nicht nur die 10 Gebote zu 100% erfüllen. Das ist für einen Menschen unmöglich. Die Messlatte hängt einfach zu hoch. Wegen der Sündennatur Adams, der Erbsünde, die in jedem Menschen steckt, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, sich selbst mit guten Werken zu erretten. Denn der Mensch ist nicht ein Sünder, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er von seiner adamitischen Natur her sündig ist. Ich drücke es einmal so aus. Die sündige Wurzel ist das Problem, nicht die faule Frucht. Wenn es nach dem Gesetz geht, gibt es keine Gnade, denn das Gesetz kennt keine Gnade. Es ist knallhart, nur ein alles oder nichts, entweder oder, gehorchen oder übertreten, Segen oder Fluch. Der Apostel Jakobus sagt im Jakobusbrief 2, Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Paulus drückt es im Römerbrief 4, Verse 4 bis 5 so aus. Es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Ohne Leistung werde ich nichts bekommen. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine guten Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der mich trotz meiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Gottes Gnade ist notwendig und Jesus hat Gnade ins Spiel gebracht. Haben Sie nun erkannt, dass auch für Sie die Frage nach der Errettung von der Sünde und der ewigen Verdammnis die wichtigste Frage überhaupt ist? Es geht um Leben oder Tod. Es geht um Ihr Leben. Es geht um Ihr Leben in der Ewigkeit. Gnade oder Gericht? Leben oder Tod? Sie wissen ja nicht, wann Sie von der Bühne dieser Welt abtreten werden. Auf eine Reinkarnation oder Wiedergeburt als ein anderer Mensch zu hoffen, ist auch eine an den Haaren herbeigezogene Vorstellung. Die Bibel sagt eindeutig im Hebräerbrief 9, Vers 27 und 28, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal, und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Das Gericht bedeutet für die Nachkommen Adams die Verurteilung wegen der Sünde. Für die gläubig gewordenen, die Jesus als ihren Erlöser im Glauben angenommen haben, bedeutet es einen vollen Freispruch, weil ein anderer, Jesus, die im Gesetz festgesetzte Strafe auf sich nahm. Er war sündlos. Er war gut genug, um ein makelloses Opfer zu sein. Er ist Gottes Gnadengabe an die Menschen. Das Sündopfer Jesu am Kreuz macht den Unterschied. Ja, es gibt Gnade für die Glaubenden. Volle Gnade, vollkommene Rechtfertigung, ewiges Leben in der Herrlichkeit. Kein Gericht, keine Strafe, kein Fegefeuer und so weiter. Jesus sagte im Johannesevangelium 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das Angebot der Gnade steht für jeden Menschen, auch für Sie, lieber Hörer. Nehmen Sie es an. Lassen Sie sich retten, begnadigen, erlösen. Sie werden es nicht bereuen. Gott wird seinen Segen über Ihnen ausgießen, weil er Sie liebt und Sie ihm geglaubt haben. Es lohnt sich. Römerbrief 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hoffentlich gehören Sie nicht zu denen, die ich Kirchengeschädigte nennen möchte, weil man ihnen ein völlig falsches Gottesbild und ein verwässertes und verdrehtes Evangelium vermittelt hat. Diese Leute sagen mir dann immer, lassen Sie mich doch mit Gott, mit Jesus, mit der Bibel und der Religion in Ruhe. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Nun ja, jeder Mensch hat seinen freien Willen. Jeder kann sich für oder gegen den Glauben an Jesus entscheiden. Aber jeder muss auch die Konsequenzen dafür tragen. Andere wiederum sagen, ich habe ja meinen Glauben. Fragt man aber genauer nach, weichen sie einer klaren Aussage aus und erwidern, ich glaube das, was ich in der Schule gelernt habe. Ich weiß dann genau, was sie meinen, denn ich habe den Religionsunterricht in der Schule auch besucht. Es bedeutet, die 10 Gebote halten und zur Beichte gehen, zur Buße ein paar auswendig gelernte Gebete sprechen, Wallfahren gehen, Marien- und Heiligenverehrung, kirchliche Traditionen, Feste und Feiertage und zuletzt auch noch das Fegefeuer. Jesus wurde uns mehr als religiöser Mann der Geschichte beschrieben und nicht als persönlicher Erlöser, Ritter und Heiler. Auch ich war ein religiöser Christ, der die Traditionen und christlichen Bräuche mitgemacht hat, bis ich eines Tages einen echten Jesusgläubigen traf. Er erzählte mir von der Liebe und der Gnade Gottes und sogar von Gebetserhörungen. Das rüttelte mich wach. Ich gehe doch auch jeden Sonntag zur Kirche und bete, aber Gott erlebe ich nicht, dachte ich mir. Irgendetwas ist da falsch, aber was? Daraufhin kaufte ich mir ein neues Testament und begann eifrig darin zu lesen. Kronleuchter gingen mir auf. Das ist ja ganz anders, als man es mir beigebracht hat, dachte ich bei mir selbst. Danach vertraute ich Jesus mein Leben an und wurde errettet. Ich suchte Anschluss an Jesusgläubige, um mehr über meinen neu gefundenen Glauben zu erfahren. Das war die wichtigste und wertvollste Entscheidung meines Lebens. Sehen Sie, was dazu in der Bibel steht. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 und 10. Wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus Christus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also vom Herzen an Jesus Christus glaubt und seinen Glauben auch bekennt, der erlebt, was es heißt, von Christus erlöst zu sein. So einfach, so große Gnade. Fast unglaublich, aber es ist wahr. Die Sünde, die von Gott trennt, ist weg. Einfach weggewaschen. Und Jesus Christus ist der Schlüssel dazu. Nur eine persönliche Hinwendung zu Jesus rettet. Nur weil man einer christlichen Kirche angehört, ist man noch lange nicht errettet. Da gehört schon eine persönliche Hinwendung zu Jesus dazu. Er ist der Retter und nur er kann erretten. Ein Freund war, nachdem ich ihn von Jesus erzählt hatte, ziemlich hin und her gerissen, ob das nun wahr ist mit Jesus und dem Glauben oder nicht. In seiner Verzweiflung betete er zu Jesus: Jesus, wenn es dich wirklich gibt, zeige dich mir. Und Jesus hat sich ihm offenbart und er hat sich zu Jesus bekehrt und wurde errettet. Herrliche Gnade, oder? Die absolute Wahrheit ist, dass Jesus lebt und mitten unter uns ist. Er wartet nur darauf, dass sich die Menschen ihm zuwenden und zu ihm beten. Keiner, der sich mit seinen Problemen und Sorgen direkt an ihn wendet, wird abgewiesen. Dazu sind keine Heiligen, keine Mutter Gottes oder andere Vermittler notwendig. Er allein ist der Erlöser, das Opferlamm Gottes, der König des Himmelreiches. Er allein ging für uns ans Kreuz. Er allein hat sein Blut vergossen. Deshalb ist auch er allein die Verbindung zu Gott, dem Vater. Er allein ist der Weg zum Vater. Johannes Evangelium 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus will, dass jeder Mensch im Glauben zu ihm kommt, um gerettet zu werden. Er will nicht, dass die Menschen auf ewig verloren sind. Das ist der Grund, warum das Evangelium vom Kreuz Jesu Christi unbedingt verkündigt werden muss. Sonst sind die Menschen in Ewigkeit verloren. Da gibt es keine Hintertüre. Die Eintrittskarte, das Ticket, hat Jesus für sie in der Hand. Genau deshalb hören sie gerade jetzt dieses Buch. Jesus klopft an ihre Herzenstüre. Er liebt sie so sehr und möchte, dass sie errettet werden und die Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen. Deshalb dürfen sie sich persönlich an ihn wenden. Johannes Evangelium 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes Evangelium 3, Vers 16. Ganz ehrlich, wer will schon verloren gehen? Wer will freiwillig die Ewigkeit im Feuer der Hölle verbringen? Treffen Sie eine Entscheidung. Es liegt in Ihrer Hand. Jesus hat schon alles für Sie getan. Jetzt sind Sie am Zug. Ergreifen Sie Ihr Ticket zum Himmel. Das nimmt dem Tod jegliche Angst. Laut Bibel ist das Sterben ein Ablegen des schwachen, irdischen, sterblichen Leibes und ein Nachhausegehen in die himmlische Herrlichkeit. Paulus nennt das Sterben sogar einen Gewinn. Philipperbrief 1, Vers 21. Das Evangelium von Jesus Christus rettet. Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Ich sage, das neutestamentliche Evangelium ist sogar eine sehr gute Nachricht. Die beste und wichtigste Nachricht überhaupt. Sie muss allen Menschen mitgeteilt werden. Es geht um die Ewigkeit, um Leben oder Tod, um Himmel oder Hölle. Markus Evangelium 16, Verse 15 bis 16. Und er sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Es ist kein blödes Gerede aus einem alten Buch, kein dummes Zeug oder eine Torheit, wie manche meinen. In diesen Worten steckt Gottes Kraft, um Menschen zu erretten. 1. Korintherbrief 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Apostelgeschichte 2, Vers 40. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Jetzt sind sie informiert und wissen, was die Bibel zum Thema »Was muss ich tun, um gerettet zu werden?« wirklich sagt. Beantworten sie sich selbst die Frage: Glaube ich wirklich an Jesus als meinen Erlöser? Wenn ja, dann drücken sie ihren Glauben auch aus, indem sie zum Beispiel folgendes Gebet beten: Herr Jesus Christus, ich bete jetzt zu dir. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist der von Gott gesandte Erlöser der Menschen, der Heiland der Welt. Jesus, ich glaube, dass du Mensch geworden bist. Du hast dich als Sündopfer für mich kreuzigen lassen. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und jetzt Herr und König über alles bist. Dein Blutopfer ist auch für meine Sünden dargebracht worden. Dadurch werde ich jetzt gereinigt, gerechtfertigt, von Gott angenommen und geliebt. Ich glaube dies von ganzem Herzen und bekenne mich dazu. Jesus, sei du ab heute Herr meines Lebens. Ich übergebe dir die Herrschaft über all meine Lebensbereiche und vertraue deiner Liebe, Gnade und Weisheit. Ich öffne dir mein Herz, Herr Jesus Christus. Durch deine Erlösungstat am Kreuz habe ich jetzt das ewige Leben empfangen. Ich glaube dir, Jesus, und danke dir, dass ich Gott als liebenden Vater erkennen darf und dass er sich um mich kümmert. Amen. Herzlichen Glückwunsch! Dein Name wurde soeben in das Buch des Lebens geschrieben. Du hast jetzt das ewige Leben geschenkt bekommen. Jesus sagt zu dir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes Evangelium 6, Vers 37. Du hast jetzt genau das getan, was der Apostel Paulus den Römern geschrieben hat, was sie tun sollen, um errettet zu werden. Römerbrief 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet. Dadurch hat in deinem Geist eine Wiedergeburt, so nennt es die Bibel, stattgefunden. Der Geist Christi ist jetzt in dir und hat deinen Geist Leben eingehaucht. Jesus ist jetzt in dir. Kolosserbrief 1, Vers 27, Teil B. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Leben in Gottes Familie. Du bist jetzt in die Familie Gottes hineingeboren worden. Gott ist jetzt dein Vater und du bist sein geliebtes Kind, ein echtes Gotteskind durch den Glauben an Jesus. Du darfst jetzt in die Gemeinschaft mit deinem Vater Gott und mit Jesus kommen. Und als sein Kind bist du auch ein Erbe seines Segens. Es ist der Segen des neuen Bundes. Dein himmlischer Papa ist jetzt dein Ansprechpartner im Gebet. Er will dir gerne helfen. Folgende Aussagen der Bibel bestätigen es dir. Johannes Evangelium 16, Verse 23b bis 24. Ich versichere euch, dann könnt ihr selbst zum Vater gehen und ihn bitten, und er wird eure Bitte erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bittet in meinem Namen, und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Philipperbrief 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. 1. Petrusbrief 3, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Matthäus Evangelium 6, Vers 7 und 8. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. 1. Johannesbrief 5, 14 bis 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Zu schön, um wahr zu sein? Und welche Gebote muss ich jetzt einhalten? Wahrscheinlich wird sich diese Frage ganz hartnäckig in deinem Kopf herumdrehen, aber Jesus selbst gibt dir die Antwort. Johannes Evangelium 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ja, das wäre die Lösung für die Probleme der Menschheit. Denke einmal drüber nach. Wenn die Menschen Jesus in ihrem Herzen haben, ihre Sünden vergeben sind, kein Fluch mehr auf ihnen lastet, sie durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt sind und die Liebe Gottes in ihren Herzen ist, dann ist das Gebot der Nächstenliebe gar nicht so schwer. Empfange seine Liebe und du wirst unweigerlich auch lieben. Liebe ist Gottes Naturell und das ist in dir. Römerbrief 13, Vers 9. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Johannes Evangelium 1, Vers 17. Durch Mose gab Gott uns das Gesetz. In Jesus Christus aber ist uns seine Güte und Treue begegnet. 1. Johannesbrief 3, Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Hast du es erkannt? Jesus ist die Lösung. Ich könnte jetzt noch viel mehr schreiben und von Gebetserhörungen und Segnungen berichten, aber es würde den Rahmen dieses Buches einfach sprengen. Was ist jetzt für dich wichtig? Pflege die Gemeinschaft mit Jesus im freien, persönlichen Gebet. Du kannst ihm deine Sorgen und Anliegen erzählen wie einem guten Freund. Fange an, ihm für das Gute in deinem Leben zu danken. Lies täglich im Neuen Testament der Bibel. Das wird dir gut tun und dir inneren Frieden geben. Suche dir eine Glaubensgemeinschaft, in der die Gnade und die Liebe Gottes gelehrt und gelebt wird. So wirst du Jesus und deinen himmlischen Papa immer mehr kennenlernen. Du wirst seine Gnade in verschiedensten Segnungen erleben und dein Leben wird von seiner Liebe und seinem Frieden erfüllt sein. Einen Rat möchte ich dir noch mit auf den Glaubensweg geben. Stehe zu deinem Glauben und lass dich von nichts und niemandem wieder davon abbringen. Meine große Freude wäre es, dich eines Tages in der himmlischen Herrlichkeit Gottes wiederzusehen. Ein Wort zum Schluss. Sollte Ihnen mein Buch nicht gefallen haben, werfen Sie es bitte nicht einfach achtlos weg. Es könnte der Tag oder die Stunde kommen, in der Sie es doch brauchen. Bewahren Sie es gut auf. Wenn Sie es wirklich nicht haben wollen, dann geben Sie es an jemand anderen weiter. Jeder Mensch sollte die gute Nachricht hören und die Chance zum ewigen Leben mit Jesus bekommen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen im Namen des Herrn Jesus. Weitere Informationen unter gottisgut-ev.de. Markante Bibelstellen zum Thema Errettung. Johannes Evangelium 6, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Johannes Evangelium 3, die Verse 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Römerbrief 5, Vers 10 und 11. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Epheserbrief 2, die Verse 4 und 5. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch seine Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Epheserbrief 2, Vers 8. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben errettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. 1. Timotheusbrief 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Johannes Evangelium 1, die Verse 11 und 12. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Hebräerbrief 13, Vers 5b. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wissen Sie, wohin Sie gehen, wenn Sie von der Bühne dieser Welt abtreten werden? Der Autor dieses Buches möchte Ihnen eine klare biblische Antwort darauf geben und zeigen, wie Sie das ewige Leben sowie die Gnade und Gunst Gottes empfangen können. Warum Jesus? Was muss ich tun, um gerettet werden? Autor Hans Leubel, Lektorat Margot Leubel. Die Bibelzitate sind, wenn nicht anders angegeben, aus der revidierten Elberfelder Übersetzung von 1985 entnommen. Andere verwendete Übersetzungen: Hoffnung für alle, Neues Leben, Gute Nachricht Bibel, Neue Genfer Übersetzung. Erste Auflage 2021. Copyright Halloy Studio Christliche Medien, Gereitnacht 2, 94262 Kollenburg, www.halloy.de. Weitere Informationen finden Sie unter dieser Internetadresse. Sie können dieses Buch auch hier als Printmedium erwerben. Alle Rechte der Verbreitung auch ausdrucksweise vorbehalten. Ebenso dürfen alle Formen der digitalen Verbreitung der schriftlichen Genehmigung des Urhebers.